Ich habe in die Losung geguckt, was ist der angegebene Predigttext für heute? Der angegebene Predigttext steht bei Lukas, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Vom unehrlichen Verwalter. Jesus sprach zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach zu sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich aus dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sackweizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Klingt unverständlich, ne? Ich musste da auch wirklich mich belesen, drüber nachdenken. Es scheint so, als würde hier ungerechtes Verhalten belobigt werden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sich Gottes Wort niemals widerspricht und wir das in den Gesamtzusammenhang der Bibel stellen, dann sieht es etwas anders aus. Ich habe mich gefragt, ob Gott Dinge, die er wörtlich sagt, vielleicht spöttisch meint oder sarkastisch, ironisch. Dann haben wir überlegt, Dietlind auch, ob uns Bibelstellen einfallen, die das auch belegen, dass es sowas wirklich gibt. Ich habe mich an die Beerdigung von unserem Rainer erinnert, da habe ich über Psalm 2 gesprochen. Die Verse 1 bis 5 lese ich mal. Warum sind die Nationen in Aufruhr und sinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde erheben sich und es verschwören sich die Fürsten gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Stricke und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihre. Da fährt er sie an in seinem Zorn und in seinem Grimm erschreckt er sie. Oder beim Turmbau zu Babel. Die Menschen bauen einen Turm, der bis an den Himmel reicht und eine Stadt. Und Gott muss herniederfahren, um ihn zu sehen. Steht im 1. Mose 11, Verse 1 bis 5. Spürt ihr den Spott? Der Herr muss herniederfahren, um ihn zu sehen. Der sieht alles. Der weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Er hat diese Welt gemacht. Er braucht nicht herniederfahren. Wenn er sagt, ich muss herniederfahren, dann drückt das aus: Ihr Menschen, ihr könnt nichts bauen, was bis in den Himmel reicht. Alles, was ihr tut, ist deutlich kleiner. Er ist auch nicht kurzsichtig. Wenn da steht, dass er niederfuhr, um den Turm und die Stadt zu sehen, dann soll uns das die Absurdität, wie Gott sein zu wollen, vor Augen führen. Wir können nichts tun, was an Gott heranreicht. Er spottet also ihre. Und dann ist mir noch Elia eingefallen auf dem Berg Karmel, da wo ich mit Uwe Seppmann mal stehen durfte. Blut war schon weggetrocknet, aber 450 Baalspriester waren da dran. Steht im 1. Könige Kapitel 18. Ich will das jetzt nicht lesen, das ist zu lang. Er will dem Volk beweisen, welcher Gott der Richtige ist. Und dann richten sie da so ein Brandopfer auf, so ein Altar mit einem Stier drauf. Und dann soll denn der Gott soll das dann selber entzünden. Und die 450 Baalspriester, die rennen den ganzen Tag rum und schnippeln an sich selber rum und funktioniert nicht. Und Elia sagt zu ihnen, ruft laut. Er ist ja ein Gott, er ist vielleicht in Gedanken oder er hat zu schaffen oder er ist über Land oder er schläft vielleicht, dass er aufwache. Also es ist wirklich spöttisch gemeint. Und es funktioniert nicht. Und auf dem anderen Opfer, da gießen sie Wasser rüber, mehrere Male, dreimal, bis es von allen Seiten runterläuft, das Wasser. Elia betet und es verbrennt. Und im Anschluss werden die 450 Baalspriester getötet. Also wir sehen, dass Spott sehr wohl in der Bibel vorkommt. Und das hilft uns auch, den Predigttext besser zu verstehen. Jetzt wollen wir uns mal die Personen in dem Gleichnis angucken. Da ist zum einen der reiche Mann, der einen Verwalter hat. Und er hat auch die Autorität, von diesem Rechenschaft zu fordern und auch die Macht, diesen abzusetzen. Viele Menschen haben Schulden bei ihm. Das ist ein Bild für Gott. Das ist klar und einfach zu verstehen. Wer der Verwalter ist, ist schon auf Anhieb nicht mehr so ganz klar. Ist das jetzt eine fiktive Person oder jemand aus vergangener Zeit? Hat dieser Verwalter etwas mit uns zu tun? Vielleicht sogar mit mir? Und wer sind die Schuldner? In unserem Gleichnis geht es erst einmal um materielle Dinge, um Öl und um Weizen. Aber weil es sich um ein Gleichnis handelt, müssen wir das größer sehen. Mit dem Verwalten geht das in der Menschheitsgeschichte gleich zu Beginn los. Gott schafft Himmel und Erde und übergibt die Verwaltung dessen Adam und Eva. Zunächst im Paradies. Sie dürfen von den Früchten essen, also von fast allen. Und sie sollen den Tieren Namen geben. Sie leben in Eintracht in der Schöpfung. Es war am sechsten Tag nach dem Sündenfall, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, ist der göttliche Frieden und die Harmonie grundsätzlich gestört. Sterben müssen, fressen und gefressen werden in der Tierwelt, das mühselige Arbeiten, das Gebären und der Schmerzen, all das ist in die Welt gekommen, aber auch die Hoffnung auf die Erlösung und also die Verheißung darauf ist auch gekommen in die Welt. Aber die Verwalterschaft des Menschen über diese Welt wurde nicht zurückgenommen. Adam soll den Ackerboden bebauen, er wird ihm Disteln und Dornen tragen. Wir Menschen haben von Gott die Verantwortung für diese Welt bekommen. Und das ist bis heute nicht anders. Ich will jetzt keine Umweltschutzpredigt halten. Aber trotzdem haben wir Christen auch eine Verantwortung für diese Dinge. Wir sollen achtsam mit den Geschöpfen umgehen und mit der Natur. Auch dafür wird es Rechenschaft zu geben sein. Und was gibt es noch so zu verwalten für uns heute? Jeder von uns hat einen ganzen Sack voller Dinge, die er zu verwalten hat. Begabungen, Fähigkeiten, Mittel. Und letztendlich ist ja alles auf Gott zurückzuführen, der es gegeben hat. Das kann individuell sehr verschieden sein, aber dass jemand komplett gar nichts hat, habe ich noch nicht gesehen. Und falls es doch so sein sollte, jemand, der ganz stark behindert ist oder so, dann wird Gott von ihm auch nichts fordern. An dieser Stelle wäre es gut, wenn wir uns selber mal fragen, was habe ich denn so zu verwalten? Und wie mag Gott das so sehen, was ich da tue oder was ich auch nicht so tue? Es hat bei einem großen Teil der Menschen heute ein Denken Einzug gehalten, das Gott und seine Ansprüche komplett ausschließt. Meine Fähigkeiten, meine Ressourcen gehören ausschließlich mir. Mein Körper, mein moralisches Denken, mein soziales Verhalten. Der Mensch will selbst bestimmen, ob ein Kind leben darf oder nicht, oder wann ein Leben unwert geworden ist. Man tut so, als gäbe es keinen Gott, dem man Verantwortung schuldet. In unserem Gleichnis wird es dem Verwalter bewusst, dass sein Herr, er wird angesprochen, dass sein Herr unzufrieden mit ihm ist. Und er trifft jetzt eine Entscheidung. Anstatt seine Verfehlungen einzugestehen und um Vergebung zu bitten, macht er alles nur noch schlimmer. Heute habe ich ein Taschentuch. Hätte an dieser Stelle noch umkehren können. Da der Reiche hier im Gleichnis Gott darstellt, können wir getrost die Charaktereigenschaften und Prinzipien, die uns von Gott aus der Bibel bekannt sind, auch anwenden. 1. Johannes 1, Vers 9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Wort, das gilt bis in unsere Zeit hinein. Solange noch Gnadenzeit herrscht und der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen ist, kann durch Schuldbekenntnis, Buße und Umkehr immer noch ein Neuanfang geschehen. Unser Verwalter hingegen wählt einen anderen Weg. Er sucht die Schuldner seines Herrn auf und fälscht mit ihnen gemeinsam die Schuldscheine. Das tut er, damit sie ihm wohlgesonnen sind in der Zeit, in der er kein Verwalter mehr ist. Was kann dabei Gutes herauskommen? Nun wollen wir mal schauen, was das für uns heute zu sagen haben könnte. Wir Christen, wir Jünger Jesu, sind auch Verwalter. Verwalter der uns anvertrauten Begabungen, Fähigkeiten, materielle Dinge, menschliche Beziehungen in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft. Auch verfügen wir über ein mehr oder weniger großes Bibelwissen. Einige von uns hatten schon als Kind das Vorrecht zu lernen aus der Bibel. Und auch den anderen, auch mir selbst, steht die Heilige Schrift ja zur Verfügung. Wir können nachlesen, was Gott von uns möchte. Er stellt uns seine Normen und Gebote deutlich vor Augen. Wir haben eine ungefähre Ahnung von dem, was auf diese Welt zukommt. Wir wissen nicht genau, wann und wie es nun so sein wird oder in welcher Reihenfolge die Ereignisse geschehen. Aber in groben Zügen ist uns der Plan Gottes aus der Bibel bekannt. Das haben wir auch zu verwalten. Spürt ihr, welche Verantwortung damit auf uns liegt? Ich hatte das letzte Mal gepredigt über Arche Noah und das war jetzt die Woche auch nochmal in unserem Kalender zu Hause. Es ist ungefähr so, ich bin schon in der Arche und gucke aus dem Fenster in diese Welt. Da laufen meine Nachbarn und meine Kollegen und ich rede mit ihnen über mein Auto oder über meine Hühner oder und sie sind draußen und ich bin drin und das Wasser steigt bald. Warum sage ich nichts? Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, wie wir damit umzugehen haben. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Welt. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe. Wir selber dürfen unsere Sündenlast unterm Kreuz ablegen und werden durch Gott zu ewigem Leben wiedergeboren. Und dann dürfen und sollen wir die gute Nachricht, das Evangelium, in die Welt tragen. Und das in aller Konsequenz. Denn Gott sagt auch durch die Heilige Schrift ganz eindeutig, dass Menschen, denen ihre Schuld nicht durch den stellvertretenden Opfertod Jesu vergeben ist, an einen Ort kommen, den die Bibel Hölle nennt. Römer 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder Offenbarung 21, Vers 8, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Also der untreue Verwalter verändert die Schuldscheine, um sich bei den Schuldnern Freunde zu machen. Das ist in etwa so, als wenn wir die klaren Aussagen der Bibel verändern würden, um uns in dieser Welt beliebt zu machen. Falsche Freunde gewinnen um den Preis des Verrates an Gott. Kultur, intellektuelles Getue und falsche Toleranz anstelle des Evangeliums. Und wir wissen, dass das heute gängige Praxis ist. Die Bibel ist nicht länger das niedergeschriebene Wort Gottes an die Menschen. Es sind bestenfalls lehrreiche Geschichten aus alter Zeit. Wir aufgeklärten Menschen heute müssen das wissenschaftlich angehen. Jesus ist nicht länger der einzige Weg. Wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Buße und Umkehr werden kaum noch erwähnt. Und Wiedergeburt, ja, was ist das eigentlich? Die Hölle ist nur eine mystische Vorstellung aus grauer Vorzeit. Wer nicht einfältig und engstirnig ist, kann doch so etwas heute nicht mehr glauben. Oder für mich brauchte keiner stellvertretend zu sterben. Ich bin doch ein guter Mensch. So oder so ähnlich hört man es heute immer öfter. Im Ergebnis wird den Menschen gar nicht mehr bewusst, dass sie schuldig sind vor Gott. Man rechnet gar nicht mehr mit einem kommenden Gericht. Und die, die es eigentlich wissen müssten, sagen nichts, weil sie es selber nicht mehr glauben. Sie gleichen dem untreuen Verwalter, der aus seinem Amt entfernt wird. Galater 6, Verse 7 und 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Am Ende unseres Gleichnisses lobt der Herr anscheinend seinen untreuen Verwalter und nennt ihn ein Kind dieser Welt. Er stellt ihn auf eine Stufe mit seinen Schuldnern. Er wird die Ewigkeit am selben Ort wie sie verbringen. Das ist die Klugheit dieser Welt. Als Kontrast dazu die Kinder des Lichts. Sie scheinen in dieser Welt nicht besonders klug zu sein. Völlig naiv halten sie an der Bibel als dem Wort Gottes und an Jesus Christus, dem alleinigen Weg zu Gott, fest. Ihr merkt, auch ich verwende hier Worte auf eine ironische Art und Weise. Die Kinder des Lichts sind natürlich alles andere als naiv. Sie bauen ihr Leben im Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit der Bibel und auf Jesus als ihren Erretter. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Oder Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also er wird anscheinend gelobt zum Ende hin. Wenn wir uns Freunde in dieser Welt schaffen und hoffen auf eine Rettung durch diese Menschen für die Ewigkeit, wo wird das wohl sein? Das war jetzt wenig erbaulich bis hierher, ne? Ich weiß, aber der Text hat nichts anderes gesagt. Es gibt im Matthäusevangelium noch eine andere Begebenheit mit Knechten, die ihrem Herrn dienen, mit den anvertrauten Zentnern. Da gibt es einen, der versagt und zwei, die es gut machen. Und einer von denen, die es gut machen, da sagt der Herr am Ende zu ihm, Matthäus 25, Vers 21, da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Wisst ihr, das ist das, was ich uns wünsche. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben doch auch nichts anderes. Nichts anderes trägt wirklich durch. Nichts anderes ist ewig, für immer gültig, wahrhaftig. Lasst uns festhalten an dem, was wir gelernt haben, unsere Begabungen einsetzen, unsere Kraft einsetzen, damit wir diesen Satz hören am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gott stehen werden. Du treuer und tüchtiger Knecht. Amen.